Ja, wir sind ja in der Offenbarung und wir kommen zum Ende der Offenbarung. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ob das überhaupt realistisch ist, aber ich habe die letzten zwei Kapitel, die jetzt noch geblieben sind. Jörg wollte eigentlich schon gerne vor Harold Eck fertig werden. Wir schauen mal, wenn er dann doch noch Lust hat, darüber zu sprechen, dann darf er es ja gerne tun, aber ich will versuchen, so einen Überblick über die letzten zwei Kapitel zu geben. Johannes, er ist dort im Patmos unter Verbannung. Ich weiß nicht, ob er irgendwie eingesperrt war, aber er sieht Dinge. Gott zeigt ihm Dinge. Dort in der Verbannung, dort, wo man es nicht glauben würde, dort kriegt Johannes Offenbarungen. Und er sieht verschiedene Dinge. Auf der einen Seite sieht er, was mit der Gemeinde passiert. Und er sieht den Herrn, der zu der Gemeinde redet. Aber dann sieht er auch den Löwen, der Gericht hält über diese Welt. Und jetzt sehen wir ihn zuletzt als Lamm, der sich dort in der Ewigkeit präsentiert und sich für seine Kinder hingibt. Wir sind jetzt in der Offenbarung 21. Das letzte Mal haben wir damit aufgehört, dass dort ein ganz großes Gericht stattgefunden hat. Da waren die ganzen Menschen. Und dann lesen wir davon, dass Bücher aufgetan worden sind. Und dann lesen wir davon, dass alle, die nicht im Buch des Lebens eingeschrieben waren, es heißt hier, und der Tod und das Totenreich werden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Das heißt, alle, die nicht gefunden wurden im Buch des Lebens, die sind in den Feuersee geworfen. Was für ein schreckliches Ende. Und dann steht das doch weiter. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. So hat das Kapitel 20 geendet. Das ist nach dem tausendjährigen Reich. Nach einem Reich, wo Jesus herrschte. Wo diese Erde etwas erlebt hat, was es zuvor nicht erlebt hatte. Die Herrschaft Gottes, 1000 Jahre lang, wo dann diese Grenzen, die in der Vergangenheit waren, Stück weit aufgehoben worden sind. Die Menschen nicht mehr gestorben sind mit 70, 80 Jahren, sondern länger leben durften. Und wir lesen in den Propheten, dass das heißt, wenn jemand mit 120 Jahren stirbt, dass er ziemlich jung gestorben ist. Also die Menschen werden dort älter werden. Die Herrschaft Christi wird dort sein. Er wird mit seinen Erlösten herrschen. 1000 Jahre lang. Und dann kommt diese zerstörerische Kraft. Satan kommt hinein, er verführt. Und dann gibt es diesen ganz großen Kampf, wo der Satan sich zum letzten Mal aufbäumt gegen Jesus und, wie gesagt, er dann in den feurigen See geworfen wird. Aber auch alle, die nicht im Buch des Lebens gefunden sind. Das tausendjährige Reich ist nicht die Ewigkeit. Das tausendjährige Reich, wo es schon, also im Vergleich zu vorher und im Vergleich zu jetzt, so viel besser war, weil Jesus geherrscht hat, ist es immer noch nicht die Ewigkeit. Wir kommen jetzt zur Ewigkeit, zum letzten Abschnitt, der uns offenbart worden ist. Und es ist interessant, Offenbarung 21 fängt ja an, und da heißt es im Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich sehe, was du nicht siehst. Johannes hätte da wirklich sehr gute Karten bei dem Spiel. Weil er sah Dinge, die wir nicht sehen, die wir jetzt versuchen zu erahnen. Er sah Dinge, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich habe von jemandem gelesen, der hat gesagt, Johannes, die Offenbarung 21, das, was Johannes hier beschreibt, und 22, ist so wie ein Reisekatalog. Ihr wisst ja, wenn ihr eine Reise machen wollt, ich weiß nicht, wer schon von euch gemacht hat, dann holt ihr euch so die Prospekte von dem Land, von dem Hotel und dann bleibt ihr so da herum und schaut euch das an und denkt, okay, das sieht sehr gut aus. Da möchte ich eigentlich gerne hin. Und dann bucht er diese Reise dahin. Und ihr schaut euch das immer wieder an, vielleicht im Internet. Wie sieht es denn da aus? Wie ist es denn dort? Es ist ja so spannend. Man ist noch nicht dort gewesen und möchte sehen, wie wird es dort sein. Aber letztlich ist es nur eine Beschreibung. Erst wenn wir ankommen beim Reiseziel, dann wissen wir, wie es wirklich so ist und wie es sein wird. Und so ist auch Offenbarung 21 und 22, so wie ein Katalog, eine Beschreibung, wie der Himmel sein wird, was wir dort erleben werden, eine Beschreibung zu unserer Vorfreude, damit wir sehen und darüber uns Gedanken machen und uns schon jetzt freuen über das Reiseziel, das wir anstreben möchten. Ihr wisst ja, oft ist die Vorfreude die schönste Freude, wird aber im Himmel nicht so sein oder wird in dem neuen Jerusalem, neuen Himmel und neuer Erde nicht so sein. Da werden die Wünsche noch übererfüllt werden, wenn wir dort sind. Das, was wir hier lesen, ist so vielleicht so ein Glimps, so durch ein Schlüsselloch. Wir schauen durch ein Schlüsselloch hinein und wir sehen ein wenig. Und das haut uns schon um. So ist die Offenbarung für uns eine Beschreibung von dem, was sein wird. Aber auch eine Frage an uns. Hast du schon dein Ticket dahin? Ich meine, was hilft die beste Beschreibung? Was hilft der beste Katalog mit den schönsten Bildern auf Hochglanz, wenn ich nicht bereit bin zu sagen, ja, ich mache das jetzt wahr. Ich buche jetzt den Flug dahin und ich buche das Hotel. Ich kann es mir anschauen, so oft ich will. Ich werde dort wahrscheinlich nie ankommen. Ich werde nur die Bilder sehen. Deswegen ist die Frage auch an uns. Haben wir unser Ticket? Sind wir bereit für dieses neue Jerusalem, für diese neue Erde, für diesen neuen Himmel? Sind wir darauf schon eingestellt? Oder schauen wir uns nur die Bilder an? Und was hier in Offenbarung 21 und 22 beschrieben ist, wir werden es erleben. Wir werden das genau so erleben und noch wahrscheinlich mehr erleben. Wir können es uns jetzt gar nicht vorstellen, was wir erleben werden. Wir werden dabei sein. Wir, die wir Ja zu Jesus gesagt haben, die wir Jesus folgen, wir werden dabei sein. Wir werden nicht nur dabei sein, wenn Jesus über das tausendjährige Reich herrscht und mit ihm zusammen herrschen. Wir werden dabei sein, wenn das neue Jerusalem, der neue Himmel, die neue Erde da sind. Und Johannes sagt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich habe heute so einige Auslegungen gelesen und viele davon schreiben, dass es diese gleiche Erde sein wird, die erneuert werden würde. Ich bin nicht ganz dieser Meinung. Ich denke, es wird hier was ganz Neues sein. Und ich habe es mir so vorgestellt. Stell dir mal vor, da ist jemand, das ist jetzt vielleicht einfacher zu verstehen, als wenn wir jetzt diese ganze Weltgeschichte uns anschauen. Ich vergleiche es mal mit einem Auto. da ist jemand, der ein neues Auto baut. Und zwar nicht nur ein Auto vom Band, sondern da ist jemand, der, ich weiß nicht, Rolls-Royce, wird das noch von Hand gebaut? Das weiß man auch nicht mehr so genau. Es ist ein Auto, das der Meister von Hand gebaut hat. Ein wunderschönes Auto. Und dann gibt er dieses Auto den Menschen und sagt, hier, ich habe ein Auto für dich. Halte dich an meine Regeln und du wirst gut damit fahren. Und der Mensch, der setzt sich da rein und fährt voll verkehrt rum, die Einbahnstraße verkehrt rum, beachtet keine Schilder. Und Gott sagt, nein, so geht es nicht. Du musst jetzt raus aus meinem schönen Platz hier. Hier machst du nur alles kaputt, du musst raus. Und der Mensch, der fährt dieses Auto. Und ein Unfall nach dem anderen. Er beachtet einfach das Gesetz nicht. Und ein Unfall nach dem anderen. Und er repariert das Auto dann irgendwie, versucht das wieder so in Stand zu bringen. Aber es ist ein Unfall nach dem anderen. Und der Feind, der ist auch sehr tückisch. Er versucht sogar noch immer wieder so reinzufahren, zu zerstören, dass das Auto kaputt geht. Das Auto wird immer wieder repariert, aber es leidet immer mehr und mehr. Und zum Schluss, wo dann der Geist Gottes nicht mehr da ist, dieses Auto unter der Gesetzlosigkeit, wird das total ramponiert. Und dann kommt Jesus, der Meister, und er repariert das Auto, macht das, erneuert es, Grunderneuerung. Und dann fährt das Auto wieder, 1000 Jahre, nein, nicht 1000 Jahre, aber das fährt wieder. Der Meister ist dabei, mit dem Auto zu fahren, und dann kommt der Feind wieder und voll kracht er dagegen und total Schaden. Und dann sagt Gott, okay, total Schaden. Ich baue ein neues Auto. Und das ist, was ich mir so vorstelle. Ich freue mich auch dann, wenn ich dann irgendwann mal sage, okay, jetzt kauf mir ein neues Auto. Es ist schön, ein neues Auto zu haben. Mein altes Auto, mit dem ich jetzt, was weiß ich, wie lange gefahren bin. Gut, ich habe noch nie einen Totalschaden gehabt, Gott sei Dank. Aber irgendwann ein neues Auto muss her, ein schöneres Auto. Und man freut sich darüber. Und das ist das, was ich hier mir vorstelle. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Etwas Neues, vollkommen Neues. Das Vorherige haben wir so Schrott gefahren. Was Neues kommt herein. Ich lese jetzt ein paar Bibelstellen, die uns die Situation auch beschreiben. Und ich fange mit Psalm 102 an. Und mit Vers 26. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet, und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Und dann heißt es weiter, Vers 27, sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, wie ein Gewand wirst du sie wechseln und sie werden verschwinden. Schon im Alten Testament spricht Gott durch verschiedene Leute. Hier im Psalm 102 spricht er darüber, dass diese Erde, die Gott gegründet hat, und dieser Himmel, den Gott gegründet hat, verschwinden wird. Jesus selber sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Das ist in Matthäus 24, Vers 35. Und er sagt das nicht hypothetisch, er sagt, ja, es wird geschehen. Himmel und Erde, die werden vergehen. Diese Erde, wir kriegen sie kaputt. Wir kriegen diese Erde ruiniert und wir sehen das ja auch in unserer Zeit, wie stark diese Erde schon gelitten hat. Ich will jetzt nicht ein Umweltapostel sein, Aber ja, unsere Welt hat gelitten. Unsere Welt leidet. Wir kriegen sie kaputt. Der Teufel kriegt sie kaputt. Aber was Jesus gesagt hat, wird nicht vergehen. Dann wollte ich lesen aus Jesaja 34, Vers 4. Und wir sehen, dass verschiedene Propheten, verschiedene Leute so eine Sicht schon gehabt haben über das, was hier passieren wird. Die haben das schon vorgesehen. Und hier heißt es in Jesaja 34, das gesamte Heer des Himmels wird vergehen. Und die Himmel werden zusammengerollt wie eine Buchrolle. Und all ihr Heer wird herabfallen, wie das Laub am Weinstock herabfällt und wie die verdorrte Frucht des Feigenbaums. Er spricht davon so wie eine Buchrolle. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Buchrolle gesehen habt. Wir haben ja heute Bücher, die geheftet sind, wo wir blättern können. Früher hatte man Buchrollen, die oft Meter lang oder sogar noch viel länger, wenn man die Jesaja-Rolle anschaut, die 66 Kapitel, das ist eine lange Rolle. Ich habe sie als Kopie in Jerusalem gesehen, um so einen ganz großen Turm gewickelt. Die Jesaja-Rolle, eine lange Rolle, die man dann liest und dann immer wieder aufrollt und dann liest und dann wieder zusammenrollt und dann weiterrollt. Aber hier heißt es, der Himmel wird so wie diese Rolle zusammengerollt werden. Wenn wir ein Buch gelesen haben, legen wir es zur Seite. Wenn Gott mit dieser Erde zu Ende ist, wird die zur Seite gelegt. Dann ist es vorbei mit dieser Erde. Und dann lesen wir weiter in, ich werde jetzt nicht alle lesen, ich habe hier so einige Stellen aufgeschrieben, aber 2. Petrus Kapitel 3. Da hat Petrus diese Sicht und er spricht und sagt in Vers 13, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde. Darum, Geliebte, heißt es dann weiter, Vers 14, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, die euch, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit. Er spricht davon, dass wir einen neuen Himmel und eine neue Erde erwarten. Aber davor spricht er auch darüber, was mit dieser Erde geschehen wird. Vers 11 und 12. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr sollt ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchen die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Was wird mit dieser Erde geschehen? Sie wird sich auflösen. Sie wird zerschmelzen. Es wird etwas passieren, was die Elemente hier auf dieser Erde auflösen. Ich weiß nicht, vielleicht so eine Atombombe, die alle Teilchen, nicht nur Uranteilchen, sondern alle Teilchen spaltet und alles sich auflöst. Ich weiß es nicht. Ich versuche das nur zu interpretieren, was hier geschrieben steht. Diese Erde wird sich auflösen. Die wird vergehen. Die wird nicht bleiben. Aber was kommen wird, ist noch besser. Und Johannes sieht das. Und ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Diese neue Erde ist anders als diese Erde. Der größte Teil unserer Erde ist mit Wasser bedeckt. Und hier heißt es, das Meer ist nicht mehr. Die neue Erde wird anders sein. Da wird das Wasser nicht mehr die größte Rolle spielen. Weil wir sind ja auch keine Wasserlebewesen. Wir brauchen nicht das Wasser, sondern wir brauchen Land, auf dem wir leben. Und das ist das, was hier das neue, der neue Himmel und die neue Erde bedeuten. Die ist für uns geschaffen, nicht für die Wasserlebewesen, sondern für uns ist diese neue Welt geschaffen. Und so hat Gott für uns vorgesorgt. Für die Juden war das Meer auch immer so ein Ort der Trennung. Das war etwas Unberechenbares. Früher, als man noch nicht so Navigation und Möglichkeiten hatte, die Schiffe auch viel kleiner waren, sind viele Schiffe bei diesen Stürmen immer wieder umgekommen. Wir wissen auch, Paulus ist in einen Sturm geraten, wo das Schiff letztlich auch zerschellt worden ist. Das Meer war für die Juden etwas, was sie nicht so durchblicken konnten. Deswegen heißt es hier, das wird es nicht mehr geben. Das Meer ist auch oft schwer zu bändigen. Das Meer wird es nicht mehr geben. Und dann heißt es weiter, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Plötzlich sieht Johannes eine Stadt aus dem Himmel von Gott herabkommen, die sich so vor ihm herabneigt. Und er ist so überwältigt. Er sieht diese Stadt, er ist so überwältigt. Und er sagt, es ist diese Stadt, wie sie hier herabkommt, ist genauso wie bei einer Hochzeit, wenn der Mann die Braut kommen sieht. Und ich habe es noch nicht erlebt. Vielleicht werde ich es noch mal erleben. Viele Männer haben es erlebt. Wenn sie dann die Braut sehen, wie sie so entlang kommt zu ihm hin. Was ist das für ein Gefühl? Was ist das? Was sind das für Gedanken, die durch einen schießen? Man sieht dann die Braut zu sich kommen. Und er sieht diese Stadt, wie sie herabkommt. Und er sagt, es ist wie bei meiner Hochzeit. Es ist so überwältigend, was da Gott für uns bereitet hat. Das kommt da herab. Und das Interessante ist, diese Stadt heißt nicht Mauern und Steine und so weiter. Wir werden nachher auch noch eine Beschreibung dieser Stadt sehen. Aber diese Stadt heißt vor allen Dingen die Gemeinde Gottes, die dort ist. Die Erlösten, die sind dort in der Stadt. Die Braut kommt herab. Die Gemeinde Gottes kommt herab. Geschmückt, wunderbar anzuschauen. Und Johannes, er sieht das und ist überwältigt darüber. Die heilige Stadt wird sie genannt. Es wird dort nichts Unreines mehr sein. Hier auf dieser Welt ist ja alles immer wieder durchmischt. Wir haben gute Dinge, wir haben schlechte Dinge. Es ist durchmischt. Und auch das Beste, was wir hier sehen, ist nicht pures Gutes, sondern immer wieder auch mit vielem anderen durchdrängt. Aber hier kommt diese heilige Stadt runter. Und sie ist vollkommen rein. Sie ist heilig, abgesondert. Und sie wird das neue Jerusalem genannt. Jerusalem, Stadt des Friedens. Das ist das, was Gott wollte. Und ich weiß nicht, warum es jetzt Jerusalem hier heißt. Vielleicht, um zu verbinden, für die Juden war Jerusalem die zentrale Stadt. Und auch heute ist es so, für jeden Juden, er wünscht sich, er sehnt sich einmal in Jerusalem zu sein. Es ist die Stadt, wo man zusammenkommt. Es ist die Stadt, die die Hauptstadt ist, das Zentrum alles Geschehens ist. Vielleicht wird das deswegen das neue Jerusalem genannt. Es ist auf jeden Fall die Stadt des Friedens, die hier vom Himmel von Gott herabkommt. Und dann lesen wir weiter und das heißt, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Gott mittendrinnen in dieser Stadt. Die Begegnung zwischen Menschen und Gott hier in dieser Stadt. Gleich am Anfang lesen wir, dass Gott am Abend des Tages zu den Menschen gegangen ist, dort im Garten Eden und Gemeinschaft mit den Menschen suchte. Gott wollte immer eigentlich bei den Menschen sein, mit den Menschen zusammen sein. Der Mensch hat sich von Gott abgewendet. Er ist seinen Weg gegangen. Er hat gesagt, Gott, ich brauche dich nicht. Ich schaffe es auch alleine. Aber hier im neuen Jerusalem ist es so, wie es am Anfang von Gott schon immer gedacht war. Gemeinschaft. Gemeinschaft mit seinem Volk. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Gott mitten unter uns. Wie schön ist das? Gott mitten unter uns. Unser Schöpfer, unser Erlöser, mitten unter uns. Wir sehen, und wir werden es noch später lesen, was das für ein Verhältnis sein wird zwischen Gott und den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Er wird bei ihnen sein. Und wohnen heißt Residenz beziehen, dort wirklich sein. Nicht nur so eine Ferienwohnung haben, es ist ja so oft hier so, dass Menschen irgendwo eine Ferienwohnung haben und sie sind dann dort zu bestimmten Zeiten, Urlaubszeiten, da fahren sie dann zu ihrer Ferienwohnung. Nein, es ist hier so, Gott wird wirklich dort wohnen. Er wird dort sein. Es ist nicht nur eine Sommerresidenz, es ist sein Wohnplatz. Und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Es sind ja alles die Erlösten, die in diesem neuen Jerusalem sind. Alle, die zu Jesus gesagt haben, mein Gott, mein Herr und mein Gott. Und hier heißt es, dass sie sagen, ihr Gott wird bei ihnen sein. Der Gott, auf den sie schon so lange hofften, wird bei ihnen sein. Gut, im tausendjährigen Reich ist es ja auch so, dass wir mit Jesus sein werden. Aber er wird seinen Thron in Jerusalem haben. Aber die Herrschaft wird über die ganze Welt gehen. Aber hier ist Gott mitten in dieser Stadt und wir sind auch mitten dabei. Und dann heißt es weiter in Vers 4, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Werden wir denn weinen dort? Es wird reine Freude sein, auf jeden Fall. Es sind die Tränen der Vergangenheit, die wird er abwischen. Er wird sagen, jetzt ist alles okay. Und der Tod wird nicht mehr sein. Wow. Im tausendjährigen Reich, habe ich gesagt, da werden die Menschen länger leben. Und doch wird der Tod immer noch herrschen. Und hier heißt es, der Tod wird nicht mehr sein. Es wird dort kein Wehklagen mehr geben müssen über Verwandte, die wir verloren haben. Über Menschen, die von uns gegangen sind, das wird das nicht mehr geben. Es wird keine Trennungen mehr geben. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. All dieses ist nicht mehr. Es wird nur noch, ja, es wird nur noch schön sein. Es wird nichts mehr geben, was uns traurig machen könnte. Es wird es einfach nicht mehr geben. Das können wir jetzt noch gar nicht so richtig fassen, weil wir das nicht im Augenblick erleben. Im Augenblick erleben wir immer noch, wie Krankheit da ist, wie Schmerz da ist, wie Tod immer wieder da ist. Und wir erleben Trauer. Aber das wird es dann nicht mehr geben. In der neuen Heimat, die Gott für uns bereitet hat, wird es das nicht mehr geben. Und dann Vers 5, und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Er macht auch schon jetzt uns neu. Wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Er hat uns auch jetzt schon neu gemacht. Aber dann heißt es, ich mache alles neu. Es wird alles neu sein. Und weil Johannes das kaum glauben konnte, es nicht wirklich fassen konnte, dann heißt es hier weiter, und er sprach, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Schreibe es auf, Johannes. Du kannst es nicht glauben. Es ist egal, ob du es glauben kannst oder nicht. Schreibe es auf. Es ist wirklich so. Wenn du es nicht verstehst, schreibe es auf. Und wir lesen das jetzt. Und wir verstehen das vielleicht auch nicht. Aber es ist hier niedergeschrieben für uns, damit wir das lesen und uns damit darüber Gedanken machen können. Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Ich muss auf die Uhr schauen und ich sehe, die Zeit geht so schnell vorbei. Ich kann jetzt nicht so alles auslegen, aber hier wird über den Dürstenden gesprochen. Wenn jemand durstig ist, du kannst ihm alles andere anbieten. Er wird sagen, brauche ich nicht. Ich will Wasser. Ich bin durstig. Du kannst ihm alles Mögliche erzählen. Er wird sagen, ich will das gar nicht hören. Ich will was trinken. Jemand, der dürstet, der sehnt sich nach etwas Flüssigkeit. Ihm ist alles andere egal. Er würde sein Auto für ein Glas Wasser hergeben, wenn er nur durstig genug ist. Und hier heißt es, den Dürstenden wird gegeben werden umsonst. Er muss gar nichts dafür hergeben. Diese Qual, die in uns ist, der Durst, der in uns ist, der wird gestillt. Gott selber stillt diesen Durst. Und die Frau am Jakobsbrunnen, von der wir in Johannes Kapitel 5, glaube ich, lesen, die auch davon gesprochen hat, dass sie das lebendige Wasser haben möchte. Hier ist es uns angeboten, umsonst. Ich will den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Vers 7, wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Wer überwindet? Wer überwindet denn? Es ist schön, dass wir von Johannes da eine klare Erklärung haben. Und zwar in 1. Johannes Kapitel 5. Da heißt es in Vers 5, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Was brauchen wir zum Überwinden? Den Glauben. Und auch der Glaube ist ein Geschenk Gottes an uns. Wer überwindet, wird dies erben, diese Stadt, das dabei sein, und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Und Vers 8, aber die Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Davon haben wir schon gelesen in Kapitel 20. Und das Interessante ist, dass es hier heißt, aber den Feigen und Ungläubigen ist Feigheit so schlimm, dass die Feigen im Feuersee landen werden. Aber es ist hier so geschrieben. Und wer ist der Feige? Es ist derjenige, der nicht den Mut hatte, Jesus zu folgen. Der nicht zu Jesus Ja gesagt hat. Der nicht bereit war, mit Jesus das Leben zu verbringen. Ja, und das ist in unserer Zeit nicht immer einfach, als Christ dazustehen. Ich habe gestern eine Sendung gesehen und da war einer bei den Christen und dann hieß es dort, das sind alle, dass diese Christen sind alle radikale Christen, weil sie dem Wort Gottes glauben. Ja, es gehört Mut dazu zu sagen, ja, ich glaube, was hier in der Bibel geschrieben steht. Ich lasse mich nicht von den Gedanken der Masse treiben. Wenn die sagen, ja, Homosexualität ist nicht so schlimm, dann müssen wir sagen, ja, aber die Bibel sagt was anderes. Es geht nicht darum, was ich empfinde, was ich denke. Es geht darum, dass ich sage, ja, was Gottes Wort sagt, das will ich annehmen und dazu will ich stehen. Und dazu brauche ich Mut. Und wer diesen Mut nicht hat, diesen Mut nicht aufbringen will, dann heißt es hier, aber die Feigen und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. In Offenbarung Kapitel 21, Vers 8, Vers 9. Und es kam einer von den sieben Engeln, welchen die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes, zeigen. Vers 10, und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel mit den Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Nur mal so als Erinnerung, um uns zu sagen, das Alte Testament und das Neue Testament, die gehören zusammen. Und hier sind die Namen von den 12 Stämmen Israels genannt. Vers 13, ich lese weiter. Nach Osten 3 Tore, nach Norden 3 Tore und nach Süden 3 Tore und nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Hier werden die Apostel genannt, die die Grundsteine für diese Stadt sind. Die sind hier auch dabei. Vers 15, und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauern zu messen. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. Ich möchte mal so kurz erwähnen, 12.000 Stadien bedeuten 2.400 Kilometer im Quadrat. Also die Länge, Breite, Höhe. Jeweils 2.400 Kilometer groß. Eine große Stadt. Jesus sprach einmal davon und sagte, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Es ist eine große Stadt, die hier uns aufgezeigt wird, wo es viele Wohnungen gibt, wo viel Platz ist. Ich lese weiter, Vers 17, und er maß die Mauer 144 Ellen, das sind dann über 70 Meter hoch, eines Menschenmaß, das ist eines Engelsmaß. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt reines Gold, gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauer der Stadt waren mit jeder Art Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx. Ich kenne diese Steine alle nicht. Ich weiß nicht, ob jemand sich hier auskennt mit diesen Edelsteinen. Ich habe da keine Ahnung von. Ich überspringe auch ein wenig. Aber vorher vielleicht mal ganz kurz gesagt, Gott will uns hier nicht einen Reichtum zeigen, den er dort in der Stadt hat. Er will nicht zeigen, wie reich er ist. Er zeigt uns seine Herrlichkeit, nicht den Reichtum. Er muss den Reichtum nicht zeigen. Wem sollte er auch den Reichtum zeigen? Aber er zeigt hier dem Johannes die Herrlichkeit dieser Stadt, wie großartig sie ist. Und er spricht nur von den Edelsten, was es gibt. Heute haben wir ja, wir achten Edelsteine, wir achten Gold für sehr wertvoll und begehrenswert. Und Menschen töten für diese Sachen. Das wird der Baustoff sein, mit dem unser Architekt das neue Jerusalem gebaut hat. Es wird nichts Besonderes sein. Wir gehen dort auf Gold. Es ist das Pflaster dieser Stadt, ist Gold. Nicht etwas, was wir jetzt irgendwo herkriegen müssten. Das ist das, worauf wir gehen. Und diese Edelsteine, das sind die Mauern. Die sind aus diesen Materialien gebaut. Und dann lesen wir Vers 21, und die 12 Tore waren 12 Perlen. Könnt ihr euch vorstellen, eine Perle, so groß, dass sie ein Tor füllen kann, wie groß muss dann die Muschel gewesen sein, die diese Perlen erzeugen konnte. Aber das sind die Tore, das sind Perlen. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Je eines der Tore war aus einer Perle. Und die Straße der Stadt reines Gold wie durchsichtiges Glas, nochmal geschrieben. Und dann Vers 22, und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Ich lese weiter, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Sehr interessant. Da ist kein Tempel in dieser Stadt. Aber diese ganze Stadt ist der Tempel. Es ist jetzt nicht ein Ort mitten in der Stadt irgendwo. Ja, da ist der Thron Gottes mitten in der Stadt. Aber es ist kein Tempel da. Weil der Tempel so weit ist, wie die Stadt groß ist. Und dann lesen wir davon, dass es dort keine Sonne und keinen Mond gibt. Das sind die Elemente, die uns hier Licht geben. Die wird es dort gar nicht mehr geben. Und die muss es dort auch gar nicht mehr geben. Weil das Licht kommt von Gott selbst. Nicht von einem geschaffenen Gestirn. Von Gott selbst ist das Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus ist das Licht, das Lamm Gottes ist das Licht. Er wird uns dort leuchten. Und das ist eine Stadt, wie ich schon sagte, Breite, Länge 2400 Kilometer. Und das Licht reicht für diese ganze Stadt. Es ist mehr als genug Licht da für diese Stadt, die aus dem Angesicht des Lammes kommt, aus dem Angesicht Gottes kommt. Und wir lesen weiter, kann leider darauf nicht so länger stehen bleiben, weil wir die Zeit nicht haben. Ich bin immer noch in Kapitel 21 und ich wollte eigentlich 22 noch machen. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Ich weiß nicht, welche Nationen das hier sind, worüber hier gesprochen wird, kann ich nicht wirklich deuten. Aber anscheinend werden Nationen da sein und die werden in diesem Licht wandeln. Und ihre Tore werden bei Tag und Nacht, denn bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird es dort nicht sein. Also es gibt dort keine Nacht mehr. Das, was hier bei uns notwendigerweise da sein muss, wird es dort nicht mehr geben. Es wird nur noch Tag sein. Und wir werden damit zufrieden sein. Wir werden keine Nacht brauchen und wir ausruhen müssen. Wir werden nicht mehr müde werden. Wir brauchen nicht auszuruhen. Wir werden die ganze Zeit im Staunen verbringen. Wir brauchen nicht Zeiten, wo wir uns ausruhen müssen. Wir werden einfach staunend dort vor Gott, vor Jesus sein können. Und die Tore, die werden nicht geschlossen werden. Das heißt, da sind zwar Mauern, da sind zwar Tore, aber die Stadt ist offen. Weil es gibt ja nichts Böses mehr, was man erwarten könnte. Es gibt keine Feinde mehr, die angreifen können. Die Tore müssen nicht zum Schutz geschlossen werden. Die Tore sind einfach nur da. Und man kann rein und rausgehen in die Stadt. Es ist gar kein Problem, dass man dort ein- und ausgeht. Und dann Vers 26, und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Es wird keinen Feind mehr geben. Ich glaube, ich bleibe jetzt hier stehen, weil es bringt nichts, das Kapitel 22 jetzt durchzurasen. Ich bin jetzt schon durchgerast und habe euch so viele Sachen nicht gesagt, die ich mir aufgeschrieben habe. Aber wir kommen jetzt zum Abendmahl. Wir werden dort auch Abendmahl feiern. Wir werden dort auch Zeiten haben, wo wir es genießen, zusammenzusitzen. Wir sind dann nicht mehr abhängig von Speise. Nein, das nicht. Aber wir werden Freude miteinander haben, Gemeinschaft miteinander haben. Und so oft ist Gemeinschaft über Essen. Das ist in Offenbarung 22 dann deutlich gesagt, dass es dort den Baum des Lebens gibt, der Früchte 12-mal im Jahr bringt, jeden Monat Früchte bringt. Und diese Früchte sind da zur Heilung der Nationen. Es ist interessant, was da alles beschrieben steht. Das bedeutet aber auch, ja, wir werden auch dort immer noch genießen können. Als der verstandene Jesus bei den Jüngern war, hat er sie auch gefragt, habt ihr etwas zum Frühstücken? Und er hat mit ihnen zusammen gefrühstückt. Er war bei den Emmaus-Jüngern und er hat das Brot dort gebrochen. Und da haben sie ihn erkannt. Er hatte den verklärten Leib. Er hat aber trotzdem essen können. Wir werden den verklärten Leib haben und wir werden dort Gemeinschaft haben, auch zusammen im Essen. Aber wir können jetzt schon das Abendmahl feiern, im Hinblick auf die Zukunft, im Hinblick, was kommen wird. Wir feiern rückblickend, sehend, was unsere Erlösung war, und zwar Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Aber wir feiern das einmal auch nach vorne blickend, auf die Ewigkeit hin. Wir werden mit ihm einmal auch das Abendmahl halten. Und lass uns das jetzt schon tun. Und dann die Frage nochmal, hast du schon dein Ticket dahin? Wir haben die Beschreibung hier gelesen, wie herrlich das sein wird. Unsere Gedanken, unser Hirn ist zu klein, um das alles zu fassen. Und ich denke, Johannes hat uns hier aufgeschrieben, und auch ihn hat fast diese neue Sicht, die er bekommen hat, fast sein Hirn gesprengt. Uns ist hier eine kleine Beschreibung gegeben. Es wird herrlich sein. Bist du schon bereit, da hinzugehen? Lass uns jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Ich lese noch aus 1. Korinther. Kapitel 11, ab Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Es brach und sprach, nehmt, esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Okay. Lieber Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns diese Zeichen deiner Liebe geschenkt hast, im Brot und im Kelch, im Wein oder Saft. Danke, dass wir das Abendmahl feiern dürfen. Und dass wir uns daran erinnern dürfen, was du für uns getan hast. Danke, dass dein Leib gebrochen wurde, dass dein Blut geflossen ist für uns. Danke, dass du uns vergeben hast. Und danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und Herr, wir feiern jetzt und wir blicken nach vorne und sehen, wie herrlich diese Stätte sein wird, die du für uns bereitet hast. Und Herr, schenke doch, dass wir diese Sehnsucht dahin, diese Sehnsucht zu dir, dich zu sehen, wie wir dann in Kapitel 22 lesen werden, dich von Angesicht zu sehen, dass das unser Leben schon hier jetzt bestimmt, dass wir uns freuen, dir zu folgen und unser Leben dir zur Verfügung zu stellen, so dass du ja, uns gebrauchen kannst zu deiner Ehre. Und wir aber auch gleichzeitig immer wieder daran denken, du hast uns erlöst, du bist unser Erlöser, du bist unser Herr und wir folgen dir nach. Wir wollen dir dafür danken, dass wir das jetzt feiern dürfen und danke für deine Gnade, die wir immer wieder neu erleben. Amen.